Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist Folge 29 von HSV. Meine Frau! Bones hat noch nicht ganz aufgegessen. Hast du ein bisschen was ausgespuckt oder ging das noch? Bones, erstmal moin moin. Iss in Ruhe auf.
Morgen.
Deine Blätterteigstange. Kai ist mit am Start.
Moin.
Und ich bin Stibi. Schön, dass ihr da seid. Gato heute nicht mit dabei. Der ist nämlich in Berlin bei der Fashion Week. Wieso du eigentlich nicht, Kai? Ihr arbeitet ja zusammen.
Ja, Gato hat da eher den kreativen Designer-Part und lässt sich da inspirieren und ist, glaube ich, da auch im Verkaufen ein bisschen geschickter. Deswegen ist Gato da und ich glaube, wir tun ihm auch einen Gefallen. Ihm blutet das Herz ja sehr im Moment.
Ja, eben. Deswegen wird es heute schwierig mit optimistischer, weiß ich nicht, Herangehensweise. Ich glaube, das ist eng. Bones ist auch so ein bisschen resigniert, um schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die heutige Folge zu geben.
Ja, ich habe auch so ein paar Zahlen zusammengetragen. Das Bild spiegelt auch das wieder, was wir auf dem Platz gesehen haben am Samstag.
Da schauen wir später drauf. Ich war ja da, Jungs, ne? Ich bin ja mit einem Kumpel von uns, mit Ocho, der auch schon ein paar Mal jetzt hier im Podcast war, nach Augsburg oder nach München geflogen und dann echt auch einen ziemlichen Ritt da, 2 Stunden noch mit diversen Bahnen nach Augsburg ins Stadion gefahren. Und die Stimmung nach dem Spiel war so, erst waren so 3, 4 vereinzelte Pfiffe und dann doch nochmal so HSV, HSV. Also doch nochmal überraschenderweise so ein bisschen positiv. Ich hätte gedacht, da gibt es richtig reihenweise Mittelfinger. Geil. War aber nicht so. Trotzdem danach die Stimmung, man geht dann ja mit allen auch zurück Richtung Shuttle und so und es wurde so gefühlt kein Wort gesprochen, es war richtig krasse Resignation unter den Auswärtsfans zu spüren und das sind ja nun die Treuesten der Treuen, die mit Bussen nach Augsburg geheizt sind, um sich dann 90 Minuten Spiel anzugucken, wo der HSV nicht eine Torchance hatte und ich glaube, sage ich jetzt mal gleich zu Beginn der Sendung, dass es dieses Jahr so schwer wird wie noch nie, die Klasse zu halten, weil es einfach unfassbar schwierig wird. Ich glaube, das merkt jeder ja auch bei sich selbst, wenn er sich jetzt mal so hinterfragt. Es wird unfassbar schwierig, nochmal den Schalter umzulegen und in diesen Kampfmodus zu kommen. Halt jetzt zum 4. Mal, das nutzt sich ja irgendwann auch ab. Und ich glaube, das ist sowohl für die Mannschaft als auch für die Fans und die Stadt und das Umfeld schwierig, jetzt nochmal genau dasselbe zu machen, was man die letzten 3 von 4 Jahren gemacht hat. Keine Ahnung, wie man das schaffen will.
Ja, aber ich glaube, dass da die Fans wirklich noch eine extrem wichtige Rolle spielen werden, weil gerade wenn die Mannschaft, wie im Moment, es vielleicht nicht alleine schafft, bist du einfach darauf angewiesen. Die Fans haben schon so oft die Mannschaft gerettet dann und standen immer bedingungslos dahinter. Und wie du schon sagst, ich finde es toll, dass es da nicht ein reines Five-Konzert ab der 70. Minute gab. Das hätte auch niemanden weitergebracht und das ist doch auch einfach cool zu wissen und ich glaube, du hast jetzt einfach so ein wichtiges Endspiel und da können die Fans wieder das Zünglein an der Waage sein. Also Chapeau, dass ihr das da so durchgezogen habt und geiles Zeichen eigentlich noch in solchen Zeiten.
Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach die Enttäuschung. Man hatte schon ein Stück weit positives Feedback in der Winterpause so. Vielleicht, da kommt vielleicht eine gute Rückrunde zustande und dann fährt man dahin, guckt sich diese 90 Minuten an und da kommt wirklich so gut wie gar nichts rum. Also Gisdol wieder die gleiche Ansage, ja, wir haben geordnet hinten gut gestanden und nach vorne zu harmlos. Das hören wir ja seit 17 Spieltagen mehr oder weniger. Und da ist, glaube ich, auch, wie du gesagt hast, die Resignation, wo man dann auch einfach irgendwo keine Kraft mehr hat, nicht mal mehr, um die Leute auszupfeifen, weil jeder ein Stück weit ratlos ist, wie soll es eigentlich jetzt noch weitergehen?
Das muss ich nämlich auch sagen. Ich sehe das nämlich nicht so wie Kai, dass das ein positives Zeichen war, dass da geklatscht wurde, sondern das war ein Zeichen von Resignation. Ich finde es eigentlich besser, wenn du dann nochmal wütend bist und dann richtig nochmal pöbelst. Da hast du ja auch ein Recht drauf und da müssen sich die Spieler dem auch stellen. Und ich glaube, die wirkten auch selbst überrascht. Die kamen so dann angetrottet, haben nochmal einen Kreis gebildet, kamen dann so hingetrottet und haben, glaube ich, schon erwartet, oh, jetzt gibt's nochmal richtig auf den Sack, weil da waren auch echt viele, viele Fans in der HSV-Kurve. Und dann kam trotzdem so mittelmäßige HSV-Rufe und dann wussten sie gar nicht, was sie machen sollen und haben dann nochmal geklatscht und sich dann aber auch gleich umgedreht, als wäre es ihnen unangenehm eigentlich schon, dass sie dafür überhaupt noch Applaus gekriegt haben.
Ja, man hatte auch nach dem Spiel jetzt auch, man konnte keinen eigentlich rausnehmen, dem man sagen würde, oh, der hat das Ding in der 90. Minute verbockt. Das war ja wirklich auch kein Komplettausfall. Das war einfach 11 Mann oder 14 Mann, die 3 Auswechselspieler auch noch. Das war ja wirklich 90 Minuten Harmlosigkeit pur. Und wenn man keinen hat, wo man irgendwie seinen Frust abladen kann, dann bleibt irgendwann auch nur noch Schweigen. Also man muss ja dann auch nicht sinnlos pöbeln.
Das mal so zum Stimmungsbild der Fans, so wie ich das auf jeden Fall wahrgenommen habe. Aber du hast jetzt gesagt, alle scheiße. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht so sagen. Ich versuche mal, ein paar positive Aspekte rauszustellen. Ich habe so ein bisschen echt auch überlegt, was kann man noch sagen, was ist positiv. Ich meine, wir haben kein 4-0 gekriegt. Letzte Saison haben wir in Augsburg 4-0 richtig auf den Sack bekommen und sind auseinandergebrochen. die Mannschaft ist ja relativ stabil. Ich meine, dieses, es ist dann halt eine Flanke aus dem Halbfeld und ein Kopfball, der drin ist, aber so richtig ausgespielt wurden wir ja auch nicht. Der Pfostenschuss sah zumindest auch so eher wie ein Zufallsprodukt aus. So, eigentlich ist das ja eine gute Basis. Was natürlich dann fehlt, aber da kommen wir ja später drauf zu sprechen, ist dann die Gefahr nach vorne. Wir hätten ja 2 Stunden weiterspielen können, es wäre kein Tor gefallen. Ich bin mir 100%ig sicher.
Also mehr als 0-0 war, glaube ich, tatsächlich nicht drin. Was schon viel Anlass zur Kritik ist. Aber, und auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, Augsburg zu Hause ist diese Saison schon sehr unangenehm. Also die Jungs spielen wirklich eine gute Saison und man verbindet mit Augsburg schnell so einen Zweitliga-Abstiegskandidaten. Das ist in dieser Saison nicht der Fall. Das ist ein ganz anderes Spiel jetzt gegen Köln zu Hause gegen den Tabellenletzten. Man muss dann vielleicht auch mal ehrlicherweise zugeben, auch wenn das keiner hören will, dass da der HSV diese Saison, das schon vorher klar war, dass dieses Spiel so ein ganz unangenehmes Scheißspiel wird. Und genauso ist für mich jetzt aber auch klar, dass Köln ein geiles Spiel wird.
Du hast ja gesagt, Kai, bevor wir überhaupt in die Winterpause gegangen sind, ich glaube sogar vor dem letzten Spiel 2017 noch, Augsburg-Köln, das wird auch für Gisdol dann so ein bisschen das Schicksalsspiel sein. Er muss tatsächlich gewinnen. Das ist eigentlich der Inbegriff von einem Endspiel für den Trainer auch, ne?
Ja, also wie du schon gesagt hast, er muss gewinnen, allein wegen der Punkte, aber auch, weil, glaube ich, wie jetzt hier alle ja schon andeuten, sich irgendwann auch die Worte verbrauchen. Und ich glaube, wenn du jetzt kein Erfolgserlebnis hast und nicht in die nächste Woche gehen kannst und sagen kannst, da ist mal wieder ein Plan aufgegangen, da hat es mal wieder funktioniert, da war mal wieder was richtig Gutes dabei, dann werden die Worte einfach einen nicht mehr retten können. Und dann, egal was man sagt, es glaubt einem dann einfach keiner mehr.
Bei uns kannst du die Leistung, in Anführungsstrichen, die Leistung ja, vom Samstag mal mit Zahlen belegen.
Also gemessen an Passquote 66%, das ist wirklich Bundesliga-Mittelmaß, unteres Drittel. Dann habe ich mir mal die Pässe mal angeguckt und da ergab sich, dass jeder zweite Pass beim HSV so 47-48% nur Querpässe waren. Also es ging absolut nichts nach vorne. Jeder fünfte Ball, 18%, wurde nach hinten gespielt, also waren absolute Rückpässe. Also das ist auch so der Ideenreichtum, der beim HSV einfach komplett fehlt. Und es ist auch aufgefallen, dass die Seite, die beim HSV am meisten bespielt wird, ist die linke Seite über Kostic. Da laufen 50% der Angriffe. Und das heißt auch, dass der HSV im Angriffsverhalten viel zu einfach für den Gegner auszurechnen ist, dass man sich mehr oder weniger darauf einlassen kann, was dort kommt. Und das war auch schon in den letzten Spielen der Fall. Das habe ich auch nochmal für das Gladbach-Spiel mir angeguckt. Auch da liefen 46% der Angriffe über die linke Seite. Also es ist dort nicht mal groß eine Fluktuation oder ein Ruschieren der Spieler zu erkennen. Das ist einfach ein statisches Abspulen von einstudierten Angriffsverhalten, was für den Gegner aber sowas von sehr, sehr leicht ausrechenbar ist, dass auch, glaube ich, da schon die Gefahr vorne weggenommen wird, dass gar nicht dort entstehen kann, weil man sich einfach sehr einfach auf dieses HSV-Angriffsverhalten einstellen kann.
Sehe ich genauso. Das war auch mein subjektiver Eindruck. Und ich habe das ja jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, da ich finde, diese Pep Guardiola-These ist eigentlich super, um Leistungen von Mannschaften zu beurteilen. Der sagt ja, Aufgabe des Trainers ist, die Mannschaft im konstruktiven Ballbesitz ins letzte Drittel, ins gegnerische Drittel zu bringen. Und jetzt mal so zum Vergleich. Manchester City hat so durchschnittlich 80 bis 90 Mal im gegnerischen Drittel konstruktiven Ballbesitz. Das heißt, sie kontrollieren den Ball, können hochgucken und können passen. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, wie viel der HSV da hatte, aber ich würde sagen, vielleicht 5-mal oder so.
Also ich glaube noch weniger. Wir kamen ja insgesamt nur auf 9 Schüsse aufs Tor laut Statistik. Ich glaube, 5 davon sind wirklich auch aufs Tor geflogen. Der Rest ist vorbei, drüber. Und das sind auch dann Verzweiflungstaten. Ich glaube, in dieses letzte Drittel ist der HSV im Augsburg-Spiel so selten bis gar nicht fast aufgetaucht. Ich wäre da sogar bei 3 oder 4-mal.
Also die Ausrechenbarkeit ist ein gutes Stichwort. Der HSV, du sagst, kommt immer über die linke Seite und das sei jetzt auch nicht besonders gefährlich, sondern Kostic hat dann den Ball, wird gedoppelt und kann dann ja auch nichts machen. Das ist ja auch kein klassischer Spieler, der jetzt direkt permanent Leute stehen lässt. André Hahn war auf der anderen Seite, hat glaube ich die meisten Sprints angezogen, war auch der schnellste Spieler auf dem Platz. Salihovic übrigens der langsamste mit, Achtung, 27 km/h. Das ist 8 langsamer als, das ist, Bones, du bist schneller, glaube ich tatsächlich. Ich habe jetzt ja auch mal Weihnachten in der Halle kicken sehen. Das ist auf wirklich, jeden Fall, ja. Das ist echt langsam. Und Marcel Reif war jetzt beim Doppelpass in Hochform mit edlem Jackett und Einstecktuch, hat er über den HSV gesprochen.
André Hahn, der Kostic, Spieler, die du bei anderen Clubs gesehen hast und gehört hast, Nationalspieler.
Guter Einkauf.
Das sind, ja, im ersten Moment. Das sind jetzt mal zwei. Ich glaube, da kommt was. Was passiert, ist genau das Gegenteil. Sie werden alle versinken in diesem Treibsand da und werden schlechter.
Man hat das Gefühl, es werden alle schlechter.
Sie werden alle schlechter. Sie kriegen keinen Spieler besser. Ich kann, also die Erklärung habe ich, den Versuch, das zu erklären, habe ich lange aufgegeben. Das geht nicht geregelt.
Wenn man ganz gemein sein will, kann man ja sagen, der HSV hat in den letzten 3 Jahren alles dafür getan, um abzusteigen. Und selbst das
hat nicht funktioniert, wolltest du sagen.
Selbst das haben sie nicht geschafft. Ja, gut, okay.
Jetzt ist das, weiß ich, du hast das Gefühl, man schleppt sich so von Samstag zu Samstag.
Aber es ist auch ein Olympiasieger hier, Wallace, sie auch und so. Hallo? Oder? Ja, wie Horst sagt, der kann ja nicht so schlecht sein.
Geh zum HSV und du wirst schlechter. Warum? Weiß ich.
Also, lassen wir mal außen vor, dass Marcel Reif total nervt, auch abseits hinter den Kulissen sich super arrogant verhält und ich finde, immer wenn er auftritt, das Gefühl vermittelt, dass er es total hasst, im Fußballbusiness tätig zu sein. Eine Lustlosigkeit und Arroganz, die mir echt, die mich tierisch nervt. Aber mal davon abgesehen, wenn du jetzt nur die These hast, Spieler werden beim HSV schlechter, hat er in irgendeiner Form recht. Ich habe von ganz vielen Seiten gehört, dass es eben stimmt.
Boah, also ich gebe Marcel Reif sehr ungern recht, weil...
Das ist ja keine Marcel Reif-These, sondern das sagen ja viele.
Also ich glaube, dass der Trainer dafür verantwortlich ist, habe ich schon öfter gesagt, das optimal aus den Spielern rauszuholen. Das heißt, es reicht nicht, einen guten Plan zu haben, sondern der Plan, den muss man auch an Mann bringen können. Und das schafft Gisdol in diesem Fall schon seit längerer Zeit nicht. Auf der anderen Seite haben das auch viele Trainer vor ihm beim HSV schon nicht geschafft. Was für mich ganz klar dafür spricht, dass es ein strukturelles Problem ist. Denn wir haben da wirklich diverse Trainer ausprobiert und noch nie gab es irgendwie so diesen Überschwang, dass die Spieler über sich hinausgewachsen sind oder über einen längeren Zeitraum mal die Leistung bei 100% abgerufen haben. Und ich glaube, da muss man einfach mal gucken, ob die Mannschaft, das Umfeld um die Mannschaft herum, ob die Identifikation mit dem HSV, ob die interne Kommunikation, ob die da nicht irgendwie dazu führt, dass diese Spieler da permanent versinken.
Ich persönlich finde zum Beispiel, dass die These auch so eine Schwarz-Weiß-These ist und dann auch nicht ganz hinkommt. Also dieses, wenn du die Raute trägst, dann spielst du schlechter. Es muss ja Gründe geben, dass die Wahrnehmung so ist. Und ich sage jetzt aber auch mal Gegenbeispiele. Santos hat er von einem Totalausfall zu einem soliden Bundesliga-Linksverteidiger gemacht. Ja, wie auch immer. Es gab ja Faktoren, die dazu geführt haben. Papadopoulos spielt die beste Bundesliga-Saison, seit er Bundesliga spielt. Vielleicht mal Schalke, erste Saison auch okay. Aber auch Aaron Hunt war bei Wolfsburg total beschissen und ist beim HSV absolut unverzichtbar, was man jetzt ja auch wieder gesehen hat. Also das ist ja jetzt nicht...
Und du musst natürlich den ganzen Verein betrachten. Ne? Also wenn du jetzt mal in die zweiten Mannschaften guckst, in die Nachwuchsmannschaften, da läuft es ja exzellent im Moment. Also wir reden ja wirklich nur exklusiv vom
Profibereich. Nur die Profimannschaft. Die zweite Mannschaft ist Tabellenführer. Zwei U-Mannschaften sind Bundesliga, also Jugend-Bundesliga-Tabellenführer. Die A-Jugend, wo ja immer die großen Trainertalente herkommen, die Nagelsmanns, die Tedescos. Da ist der HSV besser als die grandiose Knappenschmiede aus Schalke, besser als Hoffenheim, besser als Stuttgart, besser als Wolfsburg, wo ja die Jugendarbeit immer in den Himmel gelobt wurde. Der HSV ist überall besser. Aber das natürlich, was zählt, ist dann die Profimannschaft. Nur das fehlt mir dann in so einer Marcel-Reif-Analyse.
Ja, wir haben ja demnächst hier vielleicht Bernhard Peters vor Ort. Da können wir ja nochmal genauer nachfragen, wie es da aussieht, was da so die großen Unterschiede zwischen den Nachwuchsmannschaften und den Profimannschaften sind. Klar, es ist ein Riesensprung, aber den HSV jetzt komplett zu zerstören mit so einer Aussage, das stimmt natürlich nicht. Ne?
Bernhard Peters saß übrigens auf dem Rückflug hinter mir. Er ist auch mit Lufthansa dann, also nicht mit dem gecharterten Flugzeug geflogen. Wahrscheinlich hat er auch keinen Bock mit den Jungs, sondern er saß direkt hinter mir und hat schön geratzt. Ich habe auch überlegt, ihn anzusprechen. Wir sehen uns in ein paar Wochen beim Podcast, aber ich habe gedacht, lässt ihn in Ruhe. Ja, also deswegen so diese generelle Kritik am HSV, alles ist scheiße und der HSV ist ein Kackverein und man hört ja auch, da lachen sie alle. Und wenn man, ich habe das Video dazu auch gesehen, alle so ein süffisantes Grinsen auf den Lippen, außer Horst Held, der sich da respektvoll verhalten hat, will ich mal dir ja direkt an dieser Stelle sagen. Aber sonst dieses HSV-Gebäsche ist einfach ermüdend und das würde ich bei jedem anderen Club auch so sagen. Auf Köln wird nicht so rumgehackt. Köln hat 6 Punkte weniger. Apropos Köln, Bones, was muss eigentlich jetzt besser werden gegen Köln? Kommen Hand und Arp zurück?
Ja, also Hand, hoffe ich, dass er nur einen leichten Schlag auf den Knöchel bekommen. Grippaler Infekt, das sollte zu dem Zeitpunkt auch wieder auskuriert sein.
Die beiden brauchst du ja, ne? Sonst strahlt gar keine Gefahr
aus. Also, Hand mit, muss man traurigerweise sagen, mit 3 Scorerpunkten neben Dickmeier Topscorer die Saison beim HSV. Und es trifft jetzt, aber wie es sich ergeben hat, tatsächlich eine Mannschaft, die sich im Aufflug befindet. Köln jetzt 2 Siege in Folge gegen den HSV, der letzten 3 Spiele in Folge verloren hat. Also Samstagabend, Topspiel, 18.30 Uhr. Die Hoffnung kann sein, Köln hat seit einem ganzen Jahr kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Also 5 von möglichen 48 Punkten geholt. In 46 Spielen zu Hause gewann der HSV 24 gegen Köln. Und Aaron Hunt verlor nur 1 von 9 Spielen seiner Karriere gegen den 1. FC Köln. Das sind so ein paar statistische Anhaltspunkte, die ein bisschen Hoffnung geben. Was aber wirklich jetzt für Köln spricht, ist, du hast so...
Nichts spricht für Köln. Was soll das, Bones? Nein.
Schwierige, okay.
Hör auf. Aber Köln, das muss man sagen, hat natürlich jetzt last second 2-1 gewonnen und erinnert so ein bisschen an den HSV der letzten Saison mit späten Toren zu Hause und so. Man muss schon aufpassen, die sind auf gar keinen Fall weg. Sollten sie gegen den HSV gewinnen, was ja eigentlich nicht möglich ist, wären sie halt wieder in Schlagdistanz 3 Punkte dran. Ne?
Ich glaube, was auf Gisdol diese Woche zukommt, ist wirklich auch in psychologischer Hinsicht da ordentlich die Jungs gut zu betreuen, weil Bremen wird wahrscheinlich in Bayern München verlieren. Und sollte es eintreten, dass Köln gewinnt, sind sie auf 4 Punkte wieder dran an Relegationsplatz und am HSV sogar 3 Punkte. Und das wird auch, glaube ich, für Gisdol jetzt so ein Schicksalsabend. Und ich glaube, dann sind wir auch bei Kai, dass man dann sagen muss, auch auf Vorstandsebene hat Herr Bruchhagen ja auch gestern die absolute Zusage zu Herrn Gisdol nicht mehr gegeben, wie in den Vormonaten noch. Ich glaube, da weiß auch er jetzt, was die Stunde geschlagen hat.
Ja, das stimmt. Er hat bei Vontorra, glaube ich, so ein bisschen darauf angesprochen, hat er gesagt, naja, ich habe es ja schon seit Wochen gesagt, es wirkt so, als würden sie die Presse nicht lesen, aber eben nicht explizit den Trainer nochmal gestärkt. Kai, ich will nochmal ganz kurz von dir bitte so fußballtaktisch und systematisch wissen, warum das ohne Hand nicht funktioniert. Es sind ja nicht nur die Assists, aber es fehlen dann auch die Lösungen, um sich von hinten zu befreien. Also wir haben uns unfassbar darüber aufgeregt, dass es ja keinen erkennbaren Plan gibt. Die Innenverteidiger bolzen raus, auch wenn sie 20 Quadratmeter Platz haben. Mergi Mavrai will immer nur nach vorne hacken. Also es erinnert mich an meinen Kreisliga-Trainer, der auch immer gesagt hat, schlagen, schlagen, das war so ein Ungar. Und das hat nichts mehr mit kontrolliertem Fußball zu tun. Also das ist schon grenzwertig eigentlich.
Ja, also erstmal haben halt, wie gesagt, Arp und Hand gefehlt. Der HSV spielt halt bewusst die langen Bälle, um dann auf die zweiten Bälle zu gehen. Nur wenn die gegnerische Mannschaft das eben weiß und dann sagt, wir produzieren ja bloß kein Chaos, abwarten, wir gehen auch auf die zweiten Bälle und haben die zweiten Bälle im Auge, dann hast du halt keine Torgefahr mehr vom HSV, weil du dann einfach immer vor einem geordneten Gegner stehst. Und das war schon immer so, dass wenn der HSV vor einem geordneten Gegner steht, dass dann die Ideen und auch der Spielwitz gefehlt haben. Und dann noch ohne deine beiden starken Arp und Hand, dann wird es natürlich ganz schwer. Insofern war das dann logisch, dass dann kein Tor mehr zustande kam.
Und auch ohne Ekta, ich habe übrigens mir vorgenommen, ich werde mich jetzt auch ein bisschen von Ekta lösen. Es spielt ja eh nur jedes vierte Spiel, deswegen hat es keinen Sinn. Es wäre auch toll, wenn wir Busquets hätten, aber haben wir halt nicht. Nee. Und mit Ekta ist genau dasselbe. Nur es wäre natürlich echt praktisch, dann auch so einen statt Jan Jicic auf dem Platz zu haben, wo du richtig gesehen hast, der ist komplett an seine Grenzen gestoßen.
Ja, absolut. Also ich fand ihn auch vorher immer nicht so stark. Bin kein Jančić-Fan, aber...
Man hört aus HSV...
Immerhin baut er noch auf die Jungen, ne? Aber
ja, der soll wohl echt auch Talent haben und Ruhe am Ball, aber man sieht man doch, so ein Bundesligaspiel ist einfach nochmal eine andere Geschichte. Ja, er baut auf Talente, aber das ist dann zu wenig. Auch Ito kam ja rein, hatte immerhin auch noch über 20 Minuten und war ja auch komplett verunsichert. Und jetzt ist so der Punkt, wo es kritisch wird.
Ja, ich habe ja auch Angst, dass hinter den Kulissen gerade nicht so die Köpfe ganz frei sind, weil da ja auch so ein Machtkampf ist. Also ich hoffe, dass die Leute sich gerade alle auf die Mannschaft fokussieren, die den Rücken frei halten und so. Aber jetzt mit Hoffmanns Bewerbung wieder, ich glaube, dass auch hinter den Kulissen da auch noch viele Nebenkriegsschauplätze wieder vorhanden sind. Man kann nur hoffen, dass da jetzt die Köpfe frei sind, auch von den Verantwortlichen für Köln.
Ja, man kann ja schon sagen, du musst ja jetzt nicht irgendwelche Namen nennen oder zu konkret werden, aber du hast jetzt schon gehört und bist ja teilweise durch ein paar Freunde auch sehr dicht dran am Verein, dass es sowohl auf Vorstandsebene oder auch auf struktureller Ebene und auch in der Mannschaft auf jeden Fall nicht stimmt, was ja kein Wunder ist.
Ja, ja, also ich weiß nur damals, Hoffmann war ein absoluter Machtmensch damals. Ich erinnere mich noch, da hat Katja Kraus einmal Urlaub gemacht, die da Beiersdorfer und Hoffmann immer zusammengehalten hat. Und zack, kam sie aus dem Urlaub wieder, war Beiersdorfer entlassen. Und wie man ihn kennt, er ist immerhin gerade raus immer, er ist leicht cholerisch. Viele arbeiten ja auch, haben auch zusammen mit ihm gearbeitet bei Sport 5, was ja jetzt Lagardère ist. Er war immer interessiert, immer nah dran, immer sportbegeistert, auch nach der Zeit bei Sport 5.
Er ist jetzt finanziell abgesichert, ne?
Finanziell abgesichert,
macht es genau. Wirklich nur aus...
Freut sich da.
Aus Spaß an der Freude, aber natürlich auch, weil er Bock auf die Macht hat.
Genau, er steht da einerseits, liebt er Sportarten, steht da mit seinen kleinen Kindern immer beim Club an der Alster, beim Hockey und auf der anderen Seite war er beim HSV mal super aktiv. Auch jetzt, ich habe ihn oft gesehen da, wie er da rumgewuselt ist und auch die Kontakte gesucht hat. Ich glaube, dass man weiß immer, woran man ist, weil er so ein Choleriker und geradeaus ist. Er dreht da manchmal durch, reißt da auch gerne viel an sich. Aber gut, besser als... unser Hafenchef, der da immer nur Lobbyismus betreibt und immer so sich windet und connected und da habe ich lieber so einen Hoffmann.
Ja, klares Statement. Ich war eigentlich Anti-Hoffmann, weil der mir im öffentlichen Auftreten immer nicht so gefallen hat, aber man hört jetzt von so vielen Seiten, dass der gar nicht so verkehrt wäre. Ja, also deswegen habe ich mittlerweile nicht so viel dagegen. Trotzdem ist das ja nicht unsere große Baustelle, sondern muss halt irgendwie jetzt 3 Punkte einsacken. Ne? Danach spielst du in Leipzig. Und ja, muss jetzt was passieren.
Und dann auch Dortmund auch sofort danach dann wieder, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja. Oder 2 Spiele später. Was ich mich frage ist, wenn wir jetzt gegen Köln gewinnen, wie das die nächsten 15 Spiele spieltechnisch aussieht. Also wird da denn eine Entwicklung noch stattfinden? Das ist halt die Frage, die man jetzt noch 15 nee. Spiele lang perspektivisch auch mal bei HSV-Seite beurteilen müsste.
Sehe ich nicht. Also ich wüsste nicht, wo das herkommen soll. Die haben jetzt dieses System mit den zweiten Bällen verinnerlicht. Stehen ja auch stabil, aber ich weiß nicht, wie man es machen will. Es ist eine Mischung, glaube ich, aus Selbstvertrauen und nochmal auch wirklich Training. Du musst dann, wenn du den Ball auch mal hast, in der Lage sein, Gefahr auszustrahlen. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Ich weiß nicht, ob der Kaiser, der jetzt zur Debatte steht, und das wird wohl immer konkreter, ob der jetzt die ultimative Hilfe ist, aber der kann schon kicken und ist, glaube ich, ein intelligenter Typ und eine Art Eckdal, sage ich jetzt mal. Oder was sagt ihr?
Ich glaube, du musst neue Impulse setzen und das kriegt man leider in meinen Augen nur durch einen neuen Trainer hin, der dann auch so ein bisschen für Befreiung sorgt, weil dann einfach der Fokus wieder auf einem ganz anderen Thema ist. Die Mannschaft nochmal nicht, der Trainer mehr im Fokus steht als die Mannschaft und das befreit einfach an so vielen Enden und Ecken und dann hast du nochmal eine neue taktische Ausrichtung. Ich glaube, dass das im Moment eigentlich so der beste Impuls ist, den du der Mannschaft geben kannst, um dann auch die letzten 15 Spiele mit der höchsten Wahrscheinlichkeit gut zu bestreiten.
Wir wissen, es wird nicht passieren. Gisdol wird gegen Köln auf der Bank sitzen. Ich bin aber mittlerweile auch jetzt dafür, den Trainer auszutauschen. Und ich hätte es, wenn ich was zu sagen hätte, es vor Köln sogar jetzt noch gemacht, damit du dieses Spiel jetzt nicht auch noch quasi abschenkst.
Die Frage ist ja, welche Alternativen hast du? Ne? Also wenn du eine gute Alternative hast, sofort. Ich hätte schon zur Winterpause vorbereitet. Vielleicht hättest du dann auch eine Vorbereitung mit dem neuen Trainer schon machen können.
Ich hätte den Titz, Christian Titz oder wie er heißt, von der U21 dann genommen. Man muss einfach sagen, dieses Modell hat jetzt schon oft funktioniert. Der U21-Trainer wird hochgezogen. Da würde ich sagen, in 70-80% der Fälle hat das geklappt bei anderen Vereinen. Mit Zinnbauer haben wir da mal schlechte Erfahrungen gemacht, aber der hat die zweite Mannschaft souverän auf Platz 1 geführt, scheint ein Winner zu sein, kennt dann auch die Arps und Itos und Jan Jicic ganz gut. Kann man auch
ja.
mal. Ne? Und
gut.
Das wäre eine solide Maßnahme. Ich muss auch echt sagen, Gisdol ist auch nicht schuld. Ich glaube, das ist ein guter Trainer und die Spieler sind schuld, aber es ist ja nun mal so, dass du die Spieler nicht austauschen kannst, sondern du kannst nur den Trainer austauschen, um, wie du sagst, neue Impulse zu setzen. Das ist die einzige Option, die bleibt. Es ist dann auch Aktionismus und es ist verzweifelt, aber wir sind ja auch verzweifelt. Ja.
Also du musst jetzt nicht, wenn du kurz vorm Abstieg stehst, irgendwie strategisch langfristig dich ausrichten, sondern musst jetzt gucken, wo du die besten Impulse setzen kannst. Alles, es ist nicht schön. Das muss man auch so sagen. Ich glaube, auch viele Fans wollen das gar nicht. Aber wenn du in der ersten Liga bleiben willst, dann bist du eigentlich fast gezwungen, in so einer Situation den Trainer zu wechseln. Das ist
ja
das Geschäft.
Aber sag dir nicht auch dann jetzt vor Köln, damit du dann mit dem neuen Schwung Köln zu Hause schlägst. Ich würde fast garantieren, dass du
total
mit dem neuen Trainer
Leipzig
sofort Köln gewinnst. Weil sonst, verlierst du jetzt gegen Köln 0-1, so ein scheiß 0-1 mit 15-1 Torschüssen, verlierst es 0-1 und dann kommt tatsächlich ein neuer Trainer und muss in Leipzig ran und der Effekt, zack, verpufft.
Ja, Absolut. Also das ist in Leipzig so undankbar als neuer Trainer. Vielleicht sagen doch bestimmte Trainer, nee, bei dem Restprogramm, sorry, undankbar, bin ich raus.
Warten wir es mal ab. Also das ist eine ganz, ganz, ganz heikle Situation und irgendwie alle ins Stadion am Samstag, würde ich sagen. Spielen wir Samstag überhaupt bei uns? Weißt du es?
Samstagabend, Topspiel, 18.30 Uhr im Volkspark.
Ja, ich meine, Flutlicht, die Voraussetzungen könnten nicht besser sein, um so ein Ding jetzt zu erzwingen. 3 Punkte, nur der HSV. Wir hören uns kommenden Montag. Come on.
Ciao, 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 nur der HSV.